Es heißt Transatlantisches Freihandelsabkommen und es verspricht eine Zollunion zwischen den USA und Europa. Heute wird darüber erneut verhandelt. Das Ziel ist der Abbau von Handelsbeschränkungen und ein gemeinsames Wirtschaftswachstum. Soweit, so gut. Nur demokratisch ist das TTIP-Abkommen nicht, sagen die Kritiker. Das Europäische Parlament etwa kann den fertigen Vertrag am Ende zwar ablehnen, an den Verhandlungen selbst wird es aber nicht beteiligt. Ob Europa nun auch auf kultureller Ebene ein Verlust von Standards droht, darüber möchte ich mit der Düsseldorfer SPD-Europaabgeordneten Petra Kammer-Ewert sprechen. Frau Kammer-Ewert, Sie drängen ja vor allem auf die Einhaltung des UNESCO-Übereinkommens über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Das ist eine relativ junge Konvention, die sichert jedem Staat eine eigenständige Kulturpolitik zu. Was macht denn Ihnen da genau Sorgen?
Also die erste Sorge ist, dass zwar alle europäischen Staaten die UNESCO-Konvention unterschrieben haben, nicht aber die USA. Und das haben die offensichtlich auch aus gutem Grund getan, weil ihnen die wohl dann doch ein wenig zu weit geht. Und insofern haben wir die große Sorge, dass das auch ein Signal dafür sein könnte, dass die Ausnahme von Kultur und audiovisuellen Medien aus dem Handelsabkommen nicht so ernst gemeint wird von den USA. Und wir wissen auch, dass die immer wieder versuchen, in den Verhandlungen genau diese Themenbereiche auch mit auf die Tagesordnung zu setzen.
Diese UNESCO-Vereinbarung begreift Kultur nicht nur als Handelsware, sondern auch als Träger von Identitäten und Bedeutungen. Da ist Ihre Haltung also, Identitäten muss man weiter subventionieren dürfen, auch wenn der Freihandel das als Protektionismus verurteilt?
Also wir haben ja die Sicherung von Meinungsvielfalt, insbesondere in Deutschland, auch als ein staatspolitisch sehr wichtiges Regulierungsziel, auch mit Verfassungsrang bei uns ja verankert. Und das gilt für viele europäische Staaten in gleicher Weise, weil alle eigentlich der Auffassung sind, dass alleine Wettbewerb und Marktkräfte eben nicht das sichern können, was für eine repräsentative Demokratie notwendig ist, nämlich den notwendigen Pluralismus von Meinungen, von Medien, aber auch den Pluralismus von Kultur, die kulturelle Vielfalt. Ich sag mal ein Stichwort beispielsweise auch in Deutschland, Buchpreisbindung, wo wir uns ja sehr bewusst zu entschieden haben, hier eine ganz bestimmte Form zu wählen. Und wir wissen auch, dass in den USA es ein anderes Verständnis auch von Kulturförderung gibt. Wir haben in Europa, insbesondere in Deutschland, 80% der gesamten Kultur sind in irgendeiner Form auch staatlich gefördert. In den USA ist das Verhältnis genau umgekehrt. Und insofern haben wir große Sorge, dass hier Kulturförderung über ein solches Freihandelsabkommen letztlich nur noch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaft und der freien Marktkräfte beurteilt wird, nicht aber mehr als wichtiges Element von Demokratie und Vielfaltsicherung.
Und dazu merkte der Kultursoziologe Dieter Haselbach unlängst hier im Deutschlandradio Kultur an.
Die dahinterliegende und viel realere Angst ist, dass es möglicherweise Diskussionen geben könnte, die Art, wie in Deutschland Kultur gefördert wird, in Frage stellt, verändert, umschichtet und so weiter, was immer dazu führt, dass die einen Leute dann möglicherweise weniger oder nicht mehr so gut von dem leben können und dafür andere Leute Chancen haben, die bisher keine Chancen hatten. Die können sich aber nur schwer artikulieren.
Also kann nicht auch ein Anreiz darin liegen, die europäischen Fördermodelle durch diese TTIP-Verhandlungen mal auf den Prüfstand zu stellen?
Also grundsätzlich gilt natürlich, dass man die Förderung immer auf den Prüfstand stellen soll. Das gilt ganz unabhängig von solchen Freihandelsabkommen. Das Problem ist nur, und da kommt dann die Frage des Staatsinvestorschutzmechanismus, der ja auch in den Verhandlungen thematisiert wird und der ja auch in breiter Öffentlichkeit auch zu großer Kritik führt, dass wenn ein solches Staatsinvestorschutzmechanismus in den Verhandlungen und hinterher auch im Vertragstext verankert würde, dass natürlich jedes amerikanische Unternehmen jederzeit die Möglichkeit hätte, beispielsweise gegen Förderung von Kultur, gegen regulatorische Maßnahmen im Bereich der audiovisuellen Medien zu klagen, weil es hier sich um eine Beschränkung oder eine Benachteiligung von ausländischen Investoren handeln würde. Und da habe ich dann schon große Befürchtungen, dass insbesondere natürlich die berühmten Global Player versuchen, hier ihre Marktmacht dann in Europa auch entsprechend durchzusetzen und damit auch Vielfalt in den Medien, in der europäischen Kultur verloren geht. Und dafür muss man eben auch sicherstellen, dass Förderung von Kultur aber auch Finanzierung beispielsweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über die unterschiedlichen Systeme, wie wir sie in Europa haben, dass das sichergestellt werden kann.
Und dass das nicht sichergestellt ist, glaubt zum Beispiel der Präsident der Akademie der Künste in Berlin, Klaus Steck, der warnt vor einem Ausverkauf der Kultur, zum Beispiel vor dem Ende der Buchpreisbindung. Ja. Und er hat bei uns im Deutschlandradio Kultur gesagt, er glaubt nicht daran, dass es für die Kultur Ausnahmen geben wird vom Ziel des Freihandels. Deshalb müssen die Proteste dagegen weitergehen, sagt Steck.
Wir sind ja keine Narren, die da nun gegen eine Wand anrennen, die gar nicht existiert.
Hat er denn recht, Frau Kammer-Ebert? Angebliche Ausnahmen für Funk und Fernsehen, die gibt es nicht. Auch die Subventionen stehen, anders als zum Beispiel vom Bundeswirtschaftsminister behauptet, auf dem Prüfstand?
Naja, also wir haben zumindest nicht zuletzt auch auf Druck Frankreichs, aber auch des Europäischen Parlaments durchgesetzt, dass im Verhandlungsmandat es ja eine Ausnahme für den Kulturbereich gibt. Was wir nur sagen, ist, dass diese Ausnahme nicht weitreichend genug ist und man natürlich auch ein bisschen Befürchtung haben muss, ob die dann bis zum Ende sozusagen noch durchgehalten werden kann. Insofern kann ich das sehr wohl unterstützen, was Klaus Steg gesagt hat. Und die andere Schwierigkeit ist, und da ist wirklich große Vorsicht an der Bahnsteigkante angesagt, dass wir eine Ausnahme insbesondere im audiovisuellen Bereich nur im Bereich der Dienstleistungen haben, aber nicht im Bereich der Investitionen. Und man kann sich natürlich dann auch gut Diskussionen vorstellen, die dann von den Amerikanern geführt werden nach dem Motto, sind denn audiovisuelle Medien nicht vielleicht dann doch eher unter Telekommunikation zu verstehen? Und Telekommunikation ist natürlich nicht ausgenommen. Und gerade im Zuge der Konvergenz auch von Medien, dass es auch völlig irrelevant ist, über welche Übertragungswege bestimmte Informationen weitergereicht werden, glauben wir, dass es notwendig ist, eine umfassende Ausnahme zu definieren, die auch zukunftsfest ist für alle möglichen Entwicklungen, die wir im Bereich gerade der audiovisuellen Medien vielleicht in Zukunft noch erleben werden.
Und wenn diese Ausnahmen nicht kommen, immerhin kann das Europäische Parlament den Vertrag am Ende ablehnen. Ja. Halten Sie das denn für eine ernsthafte Option oder werden die Lobbyisten dann nicht so schwere Folgen für den Handel prophezeien, dass man das bisschen Kulturförderung am Ende gern opfert?
Ja. Also ich gebe zu, dass das meine große Sorge ist, dass wenn es alleine um die Kultur geht, dass dann am Ende es keine Mehrheit geben wird im Europäischen Parlament. Aber wir wissen ja auch, dass es da noch eine ganze Reihe von anderer Probleme gibt, die da auf dem Weg zu einem Freihandelsabkommen noch zu lösen sind. Und dass das Parlament auch durchaus bereit ist, ein solches internationales Abkommen abzulehnen, das hat die Vergangenheit gezeigt, als wir das erste SWIFT-Abkommen abgelehnt haben, aber auch ACTA beispielsweise tatsächlich ad acta gelegt haben, indem wir ihm nicht zugestimmt haben. Ich sag mal, abgerechnet wird am Schluss. Wir werden uns den Text natürlich sehr, sehr genau angucken. Und ich glaube aber auch, dass der öffentliche Druck, der nicht zuletzt auch von den Kulturschaffenden immer wieder artikuliert wird, dass das weiterhin notwendig ist, um hier auch einen Druck zu entfalten, dass eben die Kommission auch nicht verhandeln kann, was sie denn gerne verhandeln möchte, sondern auch bewusst sich ist, dass man ihr durchaus auch auf die Finger guckt.
Heute gehen Sie weiter, die Geheimverhandlungen zwischen den USA und Europa über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Sie hörten dazu die Düsseldorfer SPD-Europaabgeordnete Petra Kammer-Ewert im Kompressor. Besten Dank.